zu Gast Johanna Kaiser, die kommende Freiwillige, die am Samstag für ein Jahr lang nach Villa El Salvador gehen wird. Und dieser Entschluss ist lange gereift. Man muss sich ja rechtzeitig bewerben, auch früh. Und es gab da so eine Erweckung, oder?
Ja, genau. Also der Auslöser war eigentlich ein Beitrag hier bei der Wüstenwelle zu einem peruanischen Film, der hieß Los Ojos del Camino, Die Augen des Weges. Und da gab es eine kleine Premiere am, ich glaube, 21. September letzten Jahres hier im Schlachthof in Tübingen. Und ja, es war mein erster Beitrag fürs Radio, mein erster kleiner Podcast. Und genau, und irgendwie hast du, Matze, mir dann das bisschen nahegelegt, die Idee, da ein freiwilliges Jahr dort zu machen beim Partnerradio in Lima.
Aber wie hast du am Anfang darauf reagiert? Weil das ist, du hast es ja sicher nicht auf dem Zettel gehabt oder so. Und dann, wie ist es bei dir in dir gereift, quasi so aus so einem Beitrag dann so ein Jahr zu machen?
Ja, gute Frage. Also ich denke, das war einfach, ich war sehr offen für sowas und ja, nicht abgelehnt dem gegenüber. Und hatte noch nicht so genau einen Plan, was ich sowieso machen möchte in den nächsten Jahren. Also nichts Festes, klar studieren, aber ich hatte jetzt auch nichts dagegen, noch ein Jahr lang was anderes zu machen. Und ja, mich hat es schon gereizt. Also generell andere Kulturen reizen mich sehr, weil ich auch vorhabe, was in die Richtung zu machen später mal. Und auch der Beitrag fand ich, also mir hat Spaß gemacht, das zu machen. Und auch die Inhalte, also es war ein bisschen, es ging über die Anden, der Film. Und ja, einfach über diese schöne peruanische Landschaft. Und hat mich schon ein bisschen angefixt so. Und auch das Radio, ja, Radio machen hier bei der Wüstenwelle macht mir sehr viel Spaß, deswegen war ich da nicht abgelehnt und habe gedacht, warum nicht, also habe es mir ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und ein paar Nächte mal damit geschlafen mit der Idee und war dann, ja, warum nicht.
Was gab es da alles dann zu bewältigen noch, man kann ja so eine Entscheidung, muss man ja reifen und muss sich auch dann irgendwie bewähren und bewerben, was lag da alles auf dem Weg jetzt vorher?
Also gut, Bewerbung gab es natürlich schon auch. Also es gab ein kleines Bewerbungsverfahren, bei dem man ja ein bisschen Motivationsschreiben schreiben musste auf Spanisch und Deutsch und aber auch noch Formulare ausfüllen musste und so weiter. Und dann gab es eine Einladung nach Bielefeld, wo das Welthaus, also die ja, Organisation, die dahinter steckt, ihren Sitz hat. Und dort gab es dann nochmal ein Auswahlverfahren sozusagen vor Ort durch Interviews und kleinere Seminare, wo man ein bisschen ja, seine Teamfähigkeit und auch so sein Wissen und Können unter Beweis stellen musste. Und wenn man dann dort durchkam, ich glaube, ich hatte nicht so viel Konkurrenz, deswegen war es nicht so schwierig, aber wenn man dort durchkam, dann war man quasi angenommen und ja, dann stand ihm nichts mehr im Wege. Und es stand dann letzten Dezember fest sozusagen.
Was heißt hier nicht so viel Konkurrenz? Hat sich niemand auf diesen Posten beworben oder waren da insgesamt wenig Leute?
Es waren schon viele Leute da, aber auf den Posten jetzt hat sich, glaube ich, einen beworben, aber der hatte auch noch andere Optionen, die er gerne machen würde, also andere Stellen, auf die er sich beworben hatte. Das heißt, ich war die Einzige, die sich wirklich nur konkret fürs Radio beworben hatte. Genau.
Und aber nervös warst du schon, bevor du dahin bist?
Ja. Ja, ich meine, meine Einstellung ist jetzt immer ein bisschen eher so die, dass man nicht sofort sagt, ich bekomme den Platz sowieso und also nicht so ein bisschen arrogant sich da hinstellen und sagen, ja, ich war ja schon 3 Monate beim Radio, als ob ich da nicht reinkomme und so. Ich bin ja sowieso die Einzige. Ich bin da eher so ein bisschen pessimistisch oder ja, halt erstmal ein bisschen warte ab, was kommt und sag nicht gleich, ah, ist ja sowieso kein Thema, sondern gib trotzdem mein Bestes. Und dann, wenn dann die Zusage kommt, dann kann ich sagen, okay, ich habe es geschafft, aber davor nicht. Egal, wie es ausgegangen ist und egal, was mir davor gesagt wird.
Was hast du denn für einen Eindruck gehabt von den Leuten, von der Organisation?
Also, ja.
Weltwärts ist es ja, Welthaus, Weltwärts ist das Bundesprogramm und Welthaus Bielefeld ist dann die Organisation, die es quasi konkret managt, ne?
Genau, also ich habe schon gemerkt, dass da ziemlich viel dahinter steckt. Also es gibt sehr viele Organisatoren, sehr viele Bereiche, sehr viele Menschen, die da auch in, ja, wie gesagt, verschiedenen Bereichen dahinter stecken und da mitarbeiten. Gibt es ja ganz viele Bereiche, also ja, finanzielles, organisatorisches, dann der Austausch zwischen den Ländern und das Welthaus macht ja auch noch ganz andere Sachen. Die machen ja auch in Bielefeld noch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder sowas. Also ist ja eine riesengroße Dachorganisation quasi. Und man hat schon gemerkt, dass da einige Engagierte dabei sind, auch viele Freiwillige, Ehemalige, die jetzt auch die Jahre dann in Peru waren oder auch in anderen Ländern. Und also ja, es war auf jeden Fall ganz gut organisiert, aber jetzt auch nicht so ja, zwanghaft. In den E-Mails wirkte das ein bisschen strenger, aber dann, wenn man dort war, war das schon auch eher ein bisschen lässiger und auch ein bisschen peruanischer vielleicht.
Nicht ganz so formal wie hier, ja, man, oder wie es also, klingt.
man konnte eine Viertelstunde später kommen und war immer noch pünktlich. So.
Du warst zum Auswahlverfahren dort und dann jetzt aber zur Vorbereitung von deinem Einsatz auch nochmal, ja?
Genau, es gab zwei Vorbereitungsseminare. Eins war im, ich glaube, Mai oder so, Anfang Mai, genau, und das andere war Mitte Juni. Ja, genau, eins war in der Jugendherberge in Bielefeld, das andere war im Welthaus selber. Und ja, die hatten auch verschiedene Inhalte. Das erste war mehr so, ja, allgemeinere Themen, so wie Entwicklungspolitik, aber auch ein bisschen konkreter zum Projekt. Und das zweite war dann wirklich ja, Sensibilisierung für verschiedene Themen so, also zum Beispiel Identität, Sexualität, Liebe und so weiter. Also ganz große Themen, auch Rassismus vor allem auch. Und da ging es dann eher so konkreter zur Sache.
Was hast du da erfahren, was du noch nicht wusstest?
Oh, einiges. Also es gab so viele Inhalte, gerade auch beim zweiten Seminar war es schon ein bisschen arg viel, haben dann auch viele gesagt am Ende, weil es halt, ja, man hat den ganzen Tag von 9 Uhr morgens bis abends quasi Programm gehabt und dann einen Tag lang sich mit so riesengroßen Themen zu beschäftigen, in verschiedenen Arten. Also es waren wurde durch verschiedene Medien einem ein bisschen so bewusst gemacht, dann auch verschiedene Menschen, die einem da was erzählt haben dazu. Das war schon speziell. Also man hat sehr viel Input bekommen und hatte eigentlich kaum Zeit, es zu verarbeiten, aber es hat einen, glaube ich, schon bewegt und hat darüber viel nachgedacht, auch die Tage und Wochen danach noch. Ja.
Beim ersten Seminar entwicklungspolitische Themen, was wurde da alles angesprochen?
Also ich glaube, es war einmal ein bisschen aber auch zur Landwirtschaft und Politik in Peru, also solche Themen auch, aber dann eben auch entwicklungspolitisch, dass es halt schwierig ist, das Ganze sozusagen entwicklungspolitisch zu sehen, weil eben oftmals Entwicklungspolitik so funktioniert, dass wir Europäer, wir Deutschen, sage ich mal, den Ländern dort irgendwie versuchen, unsere Lebensweisen aufzuzwingen und halt zu sagen, ja, ihr habt so zu leben und wir finanzieren euch das und wir unterstützen euch in dem, aber ihr müsst es dann so machen wie wir. Und natürlich unterstützt man vielleicht die Länder dann durch finanzielle Mittel, aber der eigentliche Gedanke sollte halt sein, dass man die Länder so leben lässt, wie sie wollen, zum Beispiel in Sachen Müll, Recycling, das ist da nicht so wirklich so ein Thema in Peru und den Ländern, das gibt es einfach nicht. Und es funktioniert auch einfach nicht, was man aus Erfahrung sagen kann, dass man dorthin geht und sagt, hey, macht mal Mülltrennung, irgendwie trennt mal euren Müll. Das ist schon krass, wenn die Leute ihren Müll nicht auf die Straße werfen. Und so funktioniert es eben nicht, dass man hingeht und sagt, hey, macht das jetzt genauso wie wir machen das so und es ist super, wie wir es machen, sondern da funktioniert es auch trotzdem. Ich meine, die Leute leben da trotzdem auch gut und anders, aber genauso gut. Und da läuft eben vieles falsch in der Entwicklungspolitik und ja, es wurde uns da auch ein bisschen bewusst gemacht einfach.
Und da hat man dann auch einen kritischeren Blick jetzt, hast du da auch dadurch bekommen?
Ja, also auf jeden Fall halt eben, dass Entwicklungspolitik nicht nur gut ist oder auch ja, schwierige Seiten hat natürlich. Aber auch für uns Freiwillige, dass es eben nicht so ist, dass wir da hinkommen und sagen und ja, quasi den Leuten dort was beibringen können. Sondern das eigentlich dieses Jahr, das war so ein bisschen die Botschaft, die mir auch hängen geblieben ist, das Jahr ist eigentlich nur für uns da, also für uns Freiwillige, für jeden Einzelnen da, um Erfahrungen zu sammeln, persönliche Erfahrungen zu sammeln, aber auch ja quasi halt einfach ein Jahr zu haben, dort ein bisschen rumzureisen auch, ne? Und den Leuten dort bringt es nicht viel. Also wir haben auch mal, einer hat mal irgendwann gefragt gehabt, was wäre denn jetzt, wenn wir nicht da wären, wir Freiwillige, dann wird das ganze Projekt doch nicht laufen. Und dann meinte sie nur, ja, doch, natürlich, es läuft auch ohne euch. Es ist nur, ihr habt die Möglichkeit, dort mal zu sein und mitzumachen, aber ihr müsst nicht da sein. Also ihr werdet nicht gebraucht unbedingt. Das ist nur für uns das Jahr.
Und bei den konkreten Vorbereitungen dann, die verschiedenen Themen wie, was weiß ich, Liebe oder Sexualität, was kam da? Kamen da dann praktische Tipps auch oder so Verhaltensregeln? Ging es denn da auch drum?
Ja, Verhaltensregeln hatten wir auch ein bisschen natürlich und Sicherheit und so diese ganzen Themen, die einfach da im Alltag wichtig sind, dass man sich da auch viel bewusst ist. So. Aber vor allem diese großen Themen wie Sexualität, Liebe, Identität auch und Rassismus, die haben wir auch sehr intensiv behandelt und es war eigentlich mehr allgemein. Also man hätte das auch an der Uni in einem Seminar haben können. Das war wirklich gar nicht mal so konkret auf Peru bezogen oder auf unser Jahr. Es waren einfach allgemeine Themen, die angesprochen bzw. sehr gut behandelt wurden. Und zum Beispiel gerade Rassismus ist natürlich dann was man sehr gut übertragen kann. Und da war eine Perspektive, die, glaube ich, davor noch niemand hatte und die wir danach alle ein bisschen so im Blick hatten, war dann das Weißsein einfach. Das Weißsein auch quasi, dass man dadurch, dass man weiß ist, sozusagen irgendwie schon ein Teil vom Rassismus ist, weil ohne uns Weiße gäbe es keinen Rassismus so gesehen. Und dass man sich bewusst sein muss, dadurch, dass man weiß ist, dass man mit anderen Augen betrachtet wird und auch einfach als reich angesehen wird in der Regel und ja, als irgendwie besser von vielen Leuten, in Anführungszeichen. Natürlich ist es falsch, aber einfach dadurch, dass man weiß ist, dass man halt verschiedene, ja, also verschiedene Sachen einem sozusagen auferlegt werden, verschiedene Eigenschaften und so. Die müssen nicht stimmen, aber es ist in der Regel nun mal so.
Ja. Und dass es auch auf eine Ablehnung treffen kann.
Ja, natürlich.
Dann dementsprechende Reaktion, ne?
No. Nee, über dieses Thema Rassismus, es ist ein Thema, das richtig in Peru, es ist ein leider, es gibt viel Rassismus zwischen den Leuten. No? Und deswegen, ich finde ein bisschen nicht komisch, aber dass ihr nicht über dieses Thema mehr tief no, gesprochen habt. No? Weil du sollst dich nicht bewundern, wenn du das erlebst direkt. No? Nicht gegen dich, weil du... Bueno, du blond bist und blaue Augen hast, aber die Leute, die richtig ein bisschen dunkel sind oder kommen von anderen Regionen von Lima, leider, sie werden richtig so schlecht behandelt. Ne? Es ist ein richtiges Thema in Peru, das wir auch als Peruaner in Peru ein bisschen behandeln sollten. Ne? In der Schule schon darüber sprechen, weil es ist richtig heftig in Peru, dieses Thema, ne? Zwischen uns.
Aber vielleicht hätte es halt auch den Rahmen gesprengt, in so einem Seminar, wo man eh viele Inhalte schon hat, dann auch noch über den konkreten Rassismus in Peru. Vielleicht sind die Leute in Bielefeld ja auch da nicht die besten Experten, um diese Infos weiterzugeben, aber bestimmte Situationen vom strukturellen Rassismus oder so lassen sich ja dann auch übertragen, ja, in einer Form oder so, oder können einem schon die Augen öffnen dafür, dass man, wenn man dann in Peru ist, dieses Phänomen dort auch wahrnimmt, ne? Aber halt auch, dass es einen selber einfach halt auch betrifft, so, ne?
Ja, auch was du jetzt gesagt hast, Natalia, der Rassismus innerhalb von Peru, den haben wir schon kurz angesprochen, aber natürlich nicht so groß, weil das ja jetzt, ich sag mal, klar uns schon betrifft, aber in unserem Fall war es eher dieser Rassismus zwischen schwarz, also dunkelhäutig und weiß, weil wir dann in der Regel die Weißen sind, die nach Peru kommen. Aber klar, den Rassismus in Peru selber zwischen, weiß ich was, indigener Bevölkerung und der Bevölkerung in Lima quasi so, den gibt's auch und den haben wir jetzt nicht so genau angesprochen, aber ja.
Na, aber das Thema wirst du einfach selber erfahren, wenn du in Peru bist.
Sicherlich, ja.
Leider. Sorry.
Ja, da werden wir sicher, oder? Ja, klar, wir freuen uns natürlich auch drauf, dann auf deine Berichte und deine Botschaften aus Peru, aus Villa El Salvador von Stereo Villa.
Aber ich habe eine Frage. Bevor du hier im Radio warst und diese peruanische Filme geschaut hat oder gesehen hast, hast du schon einen Kontakt oder eine Verbindung mit Lateinamerika oder mit Peru? Hattest du eine Idee, wie Lateinamerika in Peru ist, als du klein warst oder so? Etwas mit den lateinamerikanischen so Welt?
Ich glaube nicht wirklich. Also so richtig beschäftigt habe ich mich davor nicht wirklich mit Lateinamerika oder Peru. Also klar, man begegnet mal hier und da Menschen aus Lateinamerika auf Reisen oder sowas, redet ein bisschen mit denen, ja, wie ist es bei euch und wie ist es bei uns und so weiter. Aber eine konkrete Vorstellung habe ich mir auch nicht gemacht einfach, also weil ich nicht in den Kontakt damit gekommen bin, so, ne. Ja, also ich glaube, gut, die erste Sendung, die hier war im Radio, war ja auch mit dem Lateinamerikaner, mit dem Ilan Amodes aus Argentinien. Das war, glaube ich, mein erster Kontakt, der wirklich so mit einem Lateinamerikaner war. Aber ja, so ganz konkrete Vorstellungen hatte ich davor noch nicht wirklich, muss ich sagen. Klar, ich habe mich viel informiert und diese ganzen Seminare und so weiter, also das, da habe ich jetzt schon eine konkretere Vorstellung, keine Frage. Ja.
Und dann deine Spanisch, hast du schon angefangen zu lernen mit Spanisch? Oder?
Angefangen, klar. Also ich glaube, ich könnte ein bisschen einkaufen gehen und mich vorstellen und so, aber fürs Radio muss es noch wachsen und ich werde mich dann in Peru hinsetzen und lernen.
Du hast Spanisch nicht in der Schule gehabt. Wie hast du es jetzt hier versucht, dir die Grundlagen reinzupauken?
Im Rahmen der Möglichkeiten habe ich im letzten Oktober, November, Dezember war das, glaube ich, so ein A1-Sprachkurs gemacht für Anfänger einfach. Der war ganz gut so für die Aussprache mal und für die Anfänge, aber ich habe gemerkt, dass das halt sehr wenig ist, weil man halt 90 Minuten lang in der Woche Spanisch lernt und halt sehr langsam auch und Schritt für Schritt und es geht theoretisch schon schneller, wenn man es auf eigene Faust ein bisschen lernt und das habe ich danach gemacht, von Januar bis April ungefähr, da habe ich gearbeitet und habe währenddessen immer mit so einer App, die heißt Babbel, die war ganz gut eigentlich, das gelernt und da viel rausgeschrieben und so einen ganzen Blog vollgeschrieben und das hat mir weitergeholfen, glaube ich, auch jetzt so im Hintergrund ein bisschen was zu haben. Und danach ist es ja verloren gegangen, muss ich einfach sagen. Dann habe ich halt noch ein bisschen Grammatik und so mir aufgeschrieben, ein kleines Heftlein gemacht mit so, ja, Grammatik halt, aber.
Pero yo creo que después de dos meses en Lima vas a poder hablar español.
Sí.
Gute Frage. Ne? Also das nächste Interview machst du dann auf Spanisch, ja?
Ja. Hast du verstanden, oder?
Einzelne Wörter, aber jetzt nicht alles.
Nee, das nach zwei Monaten in Lima und in Peru, ja. Glaube ich, dass du schon ja, beginnst zu sprechen, um alles zu verstehen. Ich denke,
ja, ich denke auch. Ja.
Ja, es ist, wenn du jeden Tag hörst und sprichst, das ist eine gute Übung. Ja,
sprechen musst du gleich, ja. Ne? Also ja. Geht gar kein Weg dran vorbei. Und je weniger man dann drüber nachdenkt, ne, desto leichter ist es dann wahrscheinlich. Ne? Ja. Auch, oh, welche Fehler kann ich noch alles machen, merken wir hier auch bei der Nunca Manus Redaktion. Ne? Das Wichtige ist, dass man labert, ne? Und drauf losredet. Aber wie fühlt sich das an, wenn du denkst, dass du jetzt nächste Woche nur noch Spanisch um dich rumhörst?
Schwer zu sagen. Also ich weiß ja nicht, wie es ist genau. Ich kann mir das nur irgendwie vorstellen, aber wie es dann wirklich sein wird, ich denke, das wird nochmal ganz anders sein. Auch klar habe ich jetzt sehr viele Bilder von Via El Salvador, von Lima, von Peru im Kopf einfach durch. Ja, man hat sich natürlich informiert, war ich auf YouTube, habe irgendwie Videos angeschaut oder Bilder angeschaut und Erfahrungsberichte von anderen Leuten, die dort waren, gehört und so weiter. Aber ich denke, wenn man dann wirklich dort ist, dann wird es nochmal ganz anders sein, wenn man ja mit eigenen Augen das Ganze zum ersten Mal sieht. Und ja, mit dem Spanischen, also ich bin gespannt, wie das läuft. Aber ich bin eigentlich optimistisch, so, weil ich jetzt eigentlich recht offener Mensch bin. So, klar, wenn ich die Sprache nicht kann, das ist nochmal schwieriger, mit jemandem zu reden, aber so ein bisschen geht ja dann doch.
Hast du schon jemanden kennengelernt, o sea, por WhatsApp oder por Skype, von die einfach in El Salvador wohnt? Hast du Kontakt mit jemandem?
Ja, also ich kenne erstmal eine aus meinem Fußballverein, die war vor 4 Jahren auch in einem Projekt in Via El Salvador. Und mit der habe ich natürlich schon ein bisschen darüber geredet gehabt, auch die letzten Jahre so, weil die auch natürlich dann ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und ich habe jetzt vor kurzem, vor, weiß nicht, 1-2 Wochen mit der Mimi geskypt, die ist aktuell in dem Projekt, in das ich hingehe, also in dem Radio, und habe mit der ein bisschen geredet, auch so, ja, wie ist die Lage da, gibt es eine Waschmaschine, gibt es eine Dusche und so weiter, so dieses ganze banale Zeug, aber genau.
Es gibt auch eine Zirkusgruppe, die hier in der Radio war, ne? Sie kommen auch aus El Salvador. Ja. Vielleicht du kannst schon mit der Gruppe kontaktieren, weil sie waren hier in Tübingen, ne? Und sie waren sehr nett. Ne?
Und wie waren die Meldungen, die Rückmeldungen von deiner Vorgängerin?
Gemischt. Also als ich das erste Mal mit ihr telefoniert habe, war sie sehr gute Dinge und wollte gar nicht mehr weg. Und das war jetzt ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen und meinte sehr, sie ist schon traurig, jetzt auch gehen zu müssen, weil es irgendwie einfach toll war, so ein Jahr in Peru. Aber jetzt habe ich gestern noch mit ihr geschrieben auf Facebook und da war sie ein bisschen so, ja, also es lief doch einiges nicht ganz so, wie man sich vorgestellt hat wohl, oder ja, war eben dann doch nicht die Unterstützung da, die sie sich gewünscht hätte von den Leuten im Radio manchmal. Und sie hat mir noch einen Tipp gegeben, dass man halt immer, wenn irgendwas ist, immer sofort mit den Leuten reden muss und immer, wenn man auch keine Aufgaben hat, einfach hingehen soll und sagen, hey, ich habe gar nichts zu tun oder so. Also ich glaube, da muss man sehr viel auch selbstständig sein. Genau, aber bei Miriam war es ja speziell, die war ja erst in einem anderen Projekt, was sie dann zu viel wurde, weil sie gar keine Zeit für sich hatte. Und dann hat sie ja erst ins Radio gewechselt, das heißt, sie konnte dann schon Spanisch, als sie dort war. Und dann hat sie auch viel besser gefallen, auch das Radio, weil sie meinte, es wäre so, dass man auch genug Zeit für sich auch hat, für sein, ja, das Land kennenzulernen, ein bisschen die Leute kennenzulernen, aber auch eben die Arbeit im Radio dann noch genießen kann und die auch gut machen kann.
Aber das ist halt auch ein kleiner Verein, ein kleines Radio wie hier und die Leute, die da arbeiten, haben auch einen vollen Tag, so dass es manchmal vielleicht schwierig ist, auch da die Begleitung und Betreuung von den Freiwilligen auch zu übernehmen, ja?
Ja, ich denke auch, keine Frage. Und ich denke halt, dass es vor allem auch ja, die Sache von den Freiwilligen ist, zu schauen, dass man Arbeit, sich selber Arbeit macht sozusagen, weil wenn man im Radio arbeitet und die Sprache kann, ist, glaube ich, bei mir so keine Hürde mehr, da irgendwas zu machen immer, weil man kann immer rausgehen und sich irgendein Thema aussuchen, immer irgendwelche Menschen auf der Straße suchen, die interessant wirken und mit denen ein Interview machen, einen Beitrag dazu machen, was die Leute machen, irgendwie einen Film raussuchen, ein Buch raussuchen, eine Rezension machen. Also es gibt immer was zu tun, denke ich. Da werde ich sicherlich kein Problem haben, sobald ich die Sprache mal kann. Genau, und ja, ich denke, wie gesagt, das ist auch Sache der Freiwilligen, inwiefern man da Arbeit hat oder auch nicht.
Aber du sollst jeden Tag so ins Radio gehen, jeden Tag für das Radio etwas machen? Und ja. Wie viele Stunden ist pro Tag?
Also ich glaube, die Stunden sind da recht flexibel. Es ist nur so, man ist Montag bis Freitag einfach im Radio.
Ja.
Und es heißt, man soll so morgens irgendwann kommen, so 9 oder sowas. Und dann arbeitet man bis mittags, nachmittags so, geht dann für 2 Stunden wieder nach Hause, isst was oder sowas und kommt dann abends nochmal für 1-2 Stunden. Aber es ist alles recht locker. Es gibt keine feste Stundenanzahl und man ist auch bis selbst dafür verantwortlich, dass man quasi kommt. Also es ist niemand da, der es aufschreibt, wann man da ist oder so, wie hier eigentlich. Ja.
Welche Themen würden dich reizen jetzt so, wenn du so einfach so an Villa El Salvador denkst und an Peru?
Fußball, Frauenfußball. Ja, einfach aus dem Grund, weil ich seit 7 Jahren hier in Tübingen Fußball gespielt habe, bei einer Frauenmannschaft, beziehungsweise in der Frauenmannschaft seit 5 Jahren. Und ich weiß, dass es dort auch Frauenmannschaften gibt, in der eben auch die eine, die ich aus dem Fußball kenne, schon gespielt hatte das Jahr lang. Und da habe ich auch vor, einzusteigen, keine Frage. Aber mich reizt es einfach mal, darüber auch einen Beitrag zu machen, so wie das dort ist, ob die da irgendwie auch Sexismus quasi erleben in Sachen Fußball oder auch wie das ist, einfach ob die da akzeptiert werden, so die Frauen im Fußball. Und ich meine, ich kann ja selber gucken, wie die da spielen, also ob der irgendwie dann härter ist, der Fußball, oder weicher, mal gucken. Also.
Aber wie El Salvador hat eine Frau im Team.
Ja, also genau, die haben verschiedene Teams da in Lima.
In Lima schon, aber in Brasilien, El Salvador auch hat so eine.
Ich habe geschaut, es gab, glaube ich, ein Team jetzt inzwischen, aber ich weiß noch nicht genau, wo ich da hingehe und zu welchem, ja.
Dass das dann auch Teil deines Freizeitprogramms dann wird, auch wieder der Fußball.
Ja, das habe ich fest vor, ja. Das
gehört
mich
ja fest.
Bisschen bewegt, weil ich glaube, so wie hier wird es nicht möglich sein, irgendwie mal joggen gehen oder so. Hat mir auch einer erzählt, es sei da jetzt nicht so, dass man da einfach mal auf die Straße gehen kann und joggen gehen kann, weil dann würden einem 10 Straßenhunde hinterherlaufen und irgendwie, man würde von jedem angeschaut werden. Ich glaube, das macht nicht so Spaß einfach. Und Fußball hätte ich mega Lust drauf, mal woanders zu spielen und da zu gucken, wie es dort ist.
Was macht dein Team hier ohne dich jetzt?
Wir haben eine Ersatztorhüterin, also nee, nicht Ersatztorhüterin natürlich, aber wir haben eine Torhüterin jetzt, die aus der zweiten hochgekommen ist, und für die zweite haben wir jetzt auch wieder eine gefunden. Das heißt, alle Plätze sind wieder besetzt, nicht überbesetzt leider, was ja ganz gut wäre, wenn man noch eine Ersatztorhüterin eben hätte. Die haben wir leider nicht jetzt. Aber
Hast du schon eine Wohnung gefunden? Oder wirst du bei einer Familie in El Salvador übernachten? Oder
ja, genau. Ich werde bei einer Gastfamilie wohnen, bei der Lita. Und sie und ihr Mann arbeiten auch im Radio, was ganz gut ist, glaube ich.
Ah.
Genau, und das ist wohl so, dass die quasi auf ihre 2 Stockwerke noch ein drittes draufgebaut haben in den letzten Jahren. Und es dann für die Freiwilligen ist, also mit 2 kleinen Zimmern und einem großen Raum irgendwie. Und da bin ich auch zusammen mit der Claudia aus Berlin, das ist meine Mitfreiwillige quasi, die auch im Radio arbeitet, und ich glaube, das ist der Vorteil und das ist auch der Grund, warum Norma uns beide ausgewählt hat fürs Radio, weil sie ist Halbperuanerin, also ihre Mutter ist Peruanerin und redet mit ihr auch Spanisch. Sie meinte zwar, sie kann kein Spanisch reden, versteht aber alles, und deswegen denke ich, wird sie in spätestens 2 Wochen fließend Spanisch reden, so wie es klingt, und ihre Familie wohnt auch ums Eck, hat sie gesagt, also echt ein paar Straßen weiter wohnt, wo ihre Oma und ihre Tante, deswegen bin ich ja ganz gute Dinge, das ist auch, dass wir ganz gut harmonieren, weil ich dann quasi das Wissen fürs Radio mitbringe und sie dann halt das Spanische.
Klingt nach einem Dreamteam.
Ich bin gespannt.
Hast du dich schon kennengelernt auch?
Kurz bei den Seminaren, aber nicht weiter. Ich meine, da ist man ja immer beschäftigt rund um die Uhr.
Während wir die Erstausstrahlung haben, hast du noch 3 Tage hier in Deutschland. Was gibt's für dich noch alles zu erledigen?
Fertig packen. Also einen Koffer von 2 ist quasi schon gepackt, aber es gibt auch noch einiges zu tun, wie ich jetzt auch merke. Ich habe zwar schon, glaube ich, rechtzeitig angefangen, aber morgen Abend steht noch eine kleine Abschiedsparty an, also nur unter Freunden und Familie, so ganz klein. Ansonsten noch meine Oma besuchen, viel.
Wie bist du ins Packen rangegangen? Man kann ja für ein Jahr reichen ja 2 Koffer nicht, ne? Eigentlich, aber oder so gefühlt.
Es geht, also was ziemlich genial war, ich habe mir, als ich letztes Wochenende in Köln war mit meiner Patentante, habe ich mir so Vakuumbeutel gekauft, so Kompressionstaschen quasi, also die sind super genial, da kann man die Klamotten reintun und quasi so zusammenfalten, dass keine Luft mehr drin ist dann im Endeffekt. Und das Ganze ist dann extrem kompakt und passt auch ultra gut in den Koffer rein, deswegen habe ich es jetzt geschafft, eigentlich alle Klamotten, die ich brauche, in einem einzigen Koffer zu verstauen, plus Schuhe noch, also irgendwie. Und ich habe auch nicht wenig mitgenommen, würde ich sagen, also weil ich bin jemand, der packt immer viel zu viel ein. Aber bis jetzt habe ich ganz gut Platz eigentlich noch.
Jetzt ist ja Winter in Villa El Salvador in Peru auf der Südhalbkugel. Was hast du da über das Klima mitbekommen? Wie ist es dort gerade?
Ja, also ich habe nur gehört, es war auch durchaus schon bis zu 10 Grad, es ist da ziemlich kalt. Aktuell ist, glaube ich, so 17 Grad oder so, habe ich mal geschaut gehabt. Was aber jetzt gerade wohl extrem ist, ist die Luftfeuchtigkeit. Mhm. Die ist teilweise bis zu 100% hoch. Und was die Miriam mir erzählt hat, ist, dass alles schimmelt. Also es sei wirklich ein Problem und ich soll alles mitnehmen, was geht, was gegen Schimmel ist, weil, also Taschen, Schuhe, Leder, Gürtel, alles schimmelt einfach. Klamotten. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwas gegen tun kann oder so. Keine Ahnung. Aber das ist echt ein Problem.
Ja, weil die Häuser, die meisten haben keine Heizung und es ist richtig feucht und wir verwenden, viele Leute verwenden dieses Gerät, das soll man die Feuchtigkeit wegnehmen, aber Heizungen, es gibt nicht so, nur Elektronen. Ja. Und ich habe eine Frage, du wirst arbeiten, Fußball spielen vielleicht? Und was willst du noch in Lima in dieser Zeit machen? Was ist deine Plan oder Plan? Was hast du schon gedacht? Was willst du noch etwas machen?
Ja, gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe es noch nicht so extrem viel mich mit dem Reiseführer vom Büro beschäftigt oder irgendwie die Highlights rausgesucht oder sowas. Ich denke, da habe ich noch dort genug Zeit. Und ich werde noch, glaube ich, die meisten Tipps einfach von Leuten, die dort wohnen, holen, weil die wissen am besten, was gut ist. aber ja, auf jeden Fall die Stadt natürlich kennenlernen, also Lima, und das ist ja riesig. Ich habe gehört, weiß nicht, man fährt mit dem Zug, der jetzt recht neu ist, da wohl eine Stunde ins Zentrum oder mindestens mal eine Stunde, wenn nicht sogar länger.
Mit dem Bus.
Mit dem,
aber es gibt dieses Zug,
genau,
ja,
und der Trend Elektriko.
Genau.
Ja.
Und der fährt, also mir wurde gesagt, der fährt eine Stunde ins Zentrum, wenn ich mir vorstelle, von hier nach Stuttgart ist auch eine Stunde und das ist gerade mal die Hälfte von Lima. Dann weiß man, wie riesig diese Stadt ist mit ihren fast 10 Millionen Einwohnern, glaube ich. Deswegen gibt es allein schon in Lima, denke ich mal, sehr viel zu entdecken. Ja, ich habe auf jeden Fall vor, irgendwie Anschluss zu finden, auch mit Einheimischen quasi in Kontakt zu kommen und ja, einfach durch die auch irgendwie auf Sachen zu kommen, ob da wenn da irgendwas stattfindet, so Musik hätte ich auch mega Lust drauf irgendwie, wenn es da, gut, es reicht auch schon eine kleine spontane Jam-Session mit irgendwelchen Leuten, aber wenn man da ein paar Leute findet, die so auch Musik interessiert sind und irgendwie mal sich treffen zum Musik machen, hätte ich sehr Lust drauf, weil ich Gitarre spiele und das eigentlich sehr gern mache.
Und auch das Essen, ja. Nicht vergessen, alles probieren. Ne?
Hast du da schon Tipps bekommen oder schon irgendwelche Geschmacksfühler ausgestreckt Richtung Essen, peruanischen?
Ich habe einmal hier in Deutschland allerdings, aber in einem peruanischen Restaurant, wie war das, Rinderherz gegessen. Was wohl?
Anticuchos.
Ja, genau, Anticuchos. Ah. Ja. Das habe ich gegessen, das war
wo?
In Köln.
Ah, in Köln, ja.
genau. Ich bin gespannt, also ich lasse mich einfach überraschen. Und ich denke, ich habe auch Lust drauf, da einfach mal auf den Markt zu gehen, einzukaufen und dann was zu kochen, weil wir haben, glaube ich, eine Küche, hat die Miriam erzählt. Und einfach selber mal diese Gerichte auszuprobieren, selber kochen, damit ich es dann auch hier kann in Deutschland und dann nicht zurückkomme und immer nur bekocht werde. ich bin sehr gespannt auch auf die Vielfalt der Kartoffeln.
Und bist du auch ein bisschen umreisend, so wenn du klar Ferien hast? Oder
ja, Zeit, auf jeden Fall. Also,
und welche Stadt wohin willst du?
Also ich habe klar schon auch von ein paar Sachen gehört, auch durch die anderen Freiwilligen, die ja auch in anderen Städten sind. Cusco interessiert mich sehr. Sieht nach einer wunderschönen Stadt aus. Ich bin gespannt, wie ich da mit der Höhe zurechtkomme, weil es ja auf, glaube ich, 3500 Metern liegt. Schon auch, was man hier nicht so gewohnt ist einfach. Machu Picchu gehört, glaube ich, auch dazu einfach. und weiß nicht, wer ist das? Iquitos, glaube ich, auch.
Ja.
Wunderschön.
Dschungel, Amazonasgebiet.
Genau. Amazonasgebiet, einfach alle Bereiche Perus mal entdecken und kennenlernen ein bisschen. Und sicherlich auch nicht so schlecht, dann die anderen Freiwilligen zu kennen, die dort leben und die einen dann da aufnehmen können zum einen, aber auch zeigen können, wie es bei denen ist und ein bisschen rumführen können. Quasi so ein privater Reiseführer. Ja.
Und wie ist für deine Familie? Machen sie Sorge? Oder sie wollen vielleicht später dich besuchen? Oder wie ist,
Mit dem Besuchen wird wahrscheinlich eher recht spontan, denke ich. Das ist, planen wir jetzt nicht so im Voraus. Das, mal gucken, ob es sich ergibt und wenn nicht, dann nicht. Aber mal sehen. Also sie freuen sich sehr, dass ich das mache und die Möglichkeit habe auf jeden Fall. Meine kleine Schwester ist am traurigsten, die hat auch schon geweint. die ist jetzt 11, also es geht noch, aber für die ist es immer hart, wenn ich gehe. Aber ich glaube, meine andere Familie, also der Rest, der ist ist ganz guter Dinge. Also er freut sich für mich und ja, weiß ja, dass sie im Jahr wiederkommen und es ist dann okay.
Aber ja. Dann halt Weihnachten nicht zusammen feiern und so die großen Feste und Geburtstage.
Ja, also ich habe das ja schon einmal mitgemacht, quasi das Weihnachten nicht zusammen feiern. Da war ich letztes Jahr über Weihnachten in Südostasien und habe Weihnachten auf einer Insel in Thailand gefeiert. Das war auch also eine besondere Erfahrung auf jeden Fall, weil es doch ganz anders ist, mal woanders Weihnachten zu feiern. Gerade diese traditionellen Feste, die man halt hier kennt mit Tannenbaum und irgendwie Familie und so weiter und Kirche und so, war dann doch anders, wenn man dann irgendwie am Strand ist und neben einem halt eine geschmückte Palme ist und dann gibt's irgendwie, weiß ich was, rosa Reis und Ananas. Anstatt halt irgendwie, was gibt's bei uns zu Hause, ich weiß gar nicht, ich glaube Pasteten oder sowas. Ist halt schon sehr anders, aber ich mag das gerne eigentlich so, Feste auch mal woanders zu feiern und bin gespannt, wie es in Peru ist.
Ja, es ist Sommer, ne? Auch,
ja,
es
ist das auch. Dran.
Und ja, das eine ist Familie, kleine Schwester, dass die quasi Fernweh oder einen vermissen, aber wie gehst du mit Heimweh um? Glaubst du, das wird auch ein Thema sein?
Also ich habe da eigentlich nie so das große Problem gehabt mit Heimweh, muss ich sagen. Ich habe es auch bei der Reise gemerkt, da war ich 3,5 Monate weg. Das geht noch, ist ja nicht so lange eigentlich. Das war mir eigentlich nicht so arg, dass ich da jetzt gehen muss. Klar, zwischendurch denkt man schon mal an die Familie und so. Gerade auch an Weihnachten ist dann doch ein bisschen bewegter. Aber ansonsten habe ich da nie ein Problem mit und genieße eigentlich die Zeit. Was jetzt eher ist, ist vielleicht, dass ich meinen Freund sehr vermissen werde. Das habe ich dann noch nicht gehabt, aber mal gucken, wie das wird. Ja, das wird, glaube ich, das Härteste eigentlich so und keine Ahnung, aber ansonsten habe ich und da kein Problem.
Bist du auch, weil du schon in Südamerika bist, wirst du nur in Peru nur bleiben oder bist du vielleicht nach Argentinien, nach Bolivien vielleicht auch?
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
ja, okay. Ich habe auf jeden Fall vor, auch in andere Länder zu kommen, weil schon, ich denke, die Möglichkeit, nach Südamerika überhaupt mal zu kommen, ist halt wird nicht so oft sein im Leben, weil allein schon der Flug sehr teuer ist natürlich. Und ich habe auf jeden Fall vor, auch andere Länder zu bereisen. Gerade auch Argentinien reizt mich sehr. Genau, aber auch ja, Bolivien, wie du gesagt hast, Chile vielleicht, Ecuador, mal gucken. Also ich glaube, das plane ich alles dann erst, wenn ich dort bin und merke, okay, jetzt habe ich Urlaub, dann kann ich überlegen, wohin geht's jetzt.
Hast du nach einem Jahr dann noch kannst du Zeit noch dranhängen? Hast du das vor oder ist das
theoretisch schon, aber ich mache es nicht, weil ich dann auch studieren möchte und auch dann ein bisschen Zeit zumindest noch davor brauche. Ich meine, ich komme Mitte August wieder und das Semester fängt dann ja auch Anfang Oktober an und da muss ich noch eine Wohnung suchen, gucken, dass ich überhaupt einen Studienplatz bekomme. Es gibt schon noch einiges dann zu machen, denke ich. Umziehen und so weiter. Aber ich glaube, einem wollte es machen, hatte es vor, aber es ist auch kompliziert, weil man dann natürlich den Flug selber buchen muss, den Rückflug und auch ja woanders hinfliegen muss natürlich und dann die Versicherung auch nicht mehr zieht und dann hätte ich jetzt noch einiges planen müssen davor, wenn ich das vorgehabt hätte.
Das heißt, weißt du schon nach Peru, dass was du machen willst oder nicht? Hast du schon dich entschieden, was du studieren willst?
Ja, also mit dem Studium, so welche Richtung zumindest sein soll, habe ich schon recht konkrete Pläne, auch schon länger. Von der Stadt her hat es immer wieder ein bisschen geschwankt und so. Jetzt bin ich gerade bei Freiburg, einfach weil es eine super Lage hat und auch nah in Frankreich ist. Und ja, es gibt eigentlich zwei Optionen. Das eine ist im Hauptfach Medien- und Kulturwissenschaften und im Nebenfach dann Ethnologie. Und das andere wäre dann Francomedia, also französische Sprache, Literatur und Kultur. Und im Nebenfach dann eben auch wieder ja, Ethnologie, also Kulturwissenschaften eigentlich schon.
Mehr, also auch lieber mehr Standbeine als jetzt rein, den Journalismus willst du nicht jetzt ganz ins Zentrum rücken, oder?
Also ich möchte schon mit dem Ziel Journalismus das anfangen, mein Studium. Allerdings habe ich nicht vor, Journalismus grundständig quasi zu studieren, einfach aus dem Grund, weil man da ja dann eher die Techniken lernt, wie man schreibt und so weiter, wie man irgendwie ja gute Artikel macht oder keine Ahnung, welche Formen es gibt und so weiter. Ich möchte eher so mich inhaltlich ein bisschen bilden quasi, also eher Inhalt kennenlernen durch Kulturwissenschaften und so weiter, Medienwissenschaften und dann sozusagen darüber schreiben, was ich gelernt habe. Also eher so mit Inhalt sozusagen in Journalismus starten, weil ich denke, mit dem, was ich vorhabe, kann ich auch gut dann dort einsteigen in verschiedenen Kulturbereichen oder auch, ja, egal, Print, Medien, ganz egal.
Wie läuft es ab? Du kannst ja sicher nicht jetzt schon deine Bewerbung losschicken, oder, an die Unis?
Nee, also ich habe mich mal so alibimäßig einfach, um mich beworben zu haben, irgendwo, ich weiß gar nicht wieso, mich in Berlin beworben, wurde aber abgelehnt. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil das hatte ich jetzt nicht vor. Aber ich werde es dann von Peru aus machen müssen, keine Frage, weil die Bewerbungsfristen ja dann, weiß nicht, ich glaube Mitte Juni oder sowas enden und die erstmal August zurückkommen. Das heißt, ich mache das dann von dort aus. Und wenn es irgendwas zum Einsenden gibt, irgendwelche Formulare, keine Ahnung, müssen meine Eltern das dann halt von hier aus losschicken, weil das ist, glaube ich, nicht so ganz leicht von Peru aus dann.
Gleich mal ein paar Blanko-Unterschriften noch irgendwo hinsetzen.
Ja, habe ich schon.
Damit das funktioniert. Wovor hast du jetzt am meisten Respekt, mal abgesehen von Sprache, Freund vermissen? Was glaubst du, was könnten doch so Knackpunkte sein?
Schwierig, eigentlich hast du gerade schon die beiden größten genannt. abgesehen davon, also vielleicht einfach, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt so, und ich auch nicht so viel darüber nachdenken muss, ich sagen, was auf mich zukommt, und nicht wirklich keine Erwartung habe. Das ist immer, das ist meine Devise, keine Erwartung zu haben, weil man dann auch nicht enttäuscht werden kann. So. Eben gerade aus dem Grund vielleicht auch einfach, was mich erwartet dann, was auf mich zukommt. Weil man, glaube, man hat diese Vorstellung irgendwie ein bisschen, hat man doch irgendwie auch vielleicht Erwartungen oder freut sich auf Sachen, die man noch nicht kennt, so ein bisschen, freut sich auf das Jahr. Aber wie es dann im Endeffekt wird, wird man erst wissen, wenn man dort ist. Und ich bin einfach gespannt. Also, ja.
Aber es gibt vielleicht Sachen, dass eine Bekannte oder Leute in Villa Salvador dir gesagt hat, du sollst vielleicht aufpassen auf.
Ja, sicherlich hab ich auch Respekt irgendwie vor Kriminalität dort, irgendwie vor solchen Dingen. Natürlich hat man davon, dass die Leute überfallen wurden, irgendwelche Sachen geklaut wurden und so weiter. Aber andersrum, denke ich, darf man einfach kein Pech haben in einem Jahr. Also nicht kein Glück, sondern kein Pech haben. So. Mhm. Es gibt Leute, die gehen jahrelang dorthin, immer wieder, und ihnen wurde nie was geklaut. Und andere kommen, sind einen Tag dort und gleich alles weg. Und das ist einfach, ja, man darf kein Pech haben, denke ich. Und klar, davor hat man schon Respekt irgendwie und ist sich bewusst, dass man aufpassen muss. Und ein Kumpel war auch ein Jahr lang in Ecuador jetzt, und er meinte, er hat diesen Reflex, einfach immer an alle Taschen zu fassen und immer zu gucken, ist mein Handy noch da, ist mein Geldbeutel noch da, und der ist auch hier noch da. Und da merkt man einfach, dass es einen doch schon ziemlich beeinflusst, dass man nie ganz sicher ist und hier in Deutschland oder gerade in Tübingen einfach sehr sicher ist. Also sich da wirklich nie Gedanken macht irgendwie, wenn man seine Tasche mal einen Meter neben sich legt und so. Und da wurden einem natürlich schon viele Tipps gegeben in die Richtung, dass man da echt aufpassen muss und da wirklich gucken muss, dass man seine Sachen beisammen hat.
Aber es gibt auch Kleinigkeiten wie bei der Alltags, ne? Zum Beispiel, du darfst nicht einfach Wasser von der
dass man das Wasser eben davor noch abkochen muss oder sowas, bevor man es trinkt. Natürlich, dann auch vor solchen Dingen habe ich auch Respekt, keine Frage. Oder auch vor dem Essen, weil viele sagen, man wird erstmal krank, wenn man dort ankommt, weil das einfach ein andere Essensgewohnheiten sind dort und sich der Magen daran gewöhnen muss.
Es hängt eigentlich an wo du isst, ne? Du sollst richtig so fragen, dort kann man richtig gut essen, nicht so viel, nicht so teuer, aber gut, dann kannst du dein Ceviche dort essen, ohne Problem. Ne? Ja. Aber ich habe schon mit meiner Familie, wir waren in einem Markt, normalen Markt, und dann es gibt immer kleine so wie Imbiss, Ceviche Imbiss, und wir haben dort gegessen, weil mein Bruder schon oft dort ist, und hat gesagt, ja, es ist in einem Markt, aber darf man schon Ceviche essen. No? Und es war eigentlich lecker und gut, es ist nichts passiert. No? Wenn jemand dir sagt, okay, da, du darfst essen, ist alles richtig picobello, sauber, dann es ist kein Problem. Also,
ja. Du bist ja jetzt auch, oder wir haben eine Städtepartnerschaft, wir haben Radio-Projektpartnerschaften, du bist ja auch eine Art von Botschafterin von Tübingen, aber von der Wüstenwelle. Dann, was glaubst du, wie kannst du diese Städtepartnerschaften auch mit Projektpartnerschaft mit Leben erfüllen?
Also ich denke, natürlich ist mein erster Weg quasi das Radio, weil das ist ja meine Aufgabe, das ist das, warum ich dort bin. Und das ist das, warum ich dort bin. Also ich werde einfach versuchen, meine Radiobeiträge auch hier quasi auf der Webseite der Wüstenwelle zu teilen und auch Texte darüber zu schreiben und so weiter. Also das wirklich auch für jeden zugänglich machen und auch mit anderen Leuten teilen. Also ich habe schon ein paar Interessenten, E-Mail-Adressen und so weiter, die sich dafür interessieren, was ich dort mache, und denen ich dann auch meine Erfahrungen mitteilen will, irgendwie in Form von Texten, Fotos, aber auch meine Beiträge, wie gesagt, teilen möchte. Und ich habe mich auch schon mit ein paar Leuten getroffen gehabt, die irgendwie in irgendeiner Form auch mit der Städtepartnerschaft zu tun haben. Eine Frau zum Beispiel kam von der Begegnungsstätte Hirsch, die immer ein Soli-Essen macht für Los Martineros oder sowas.
Martincitos,
okay. Und das ist wohl auch eine Einrichtung in Via, die eben dann, wofür Leute gekocht wird, die es selber nicht das Geld haben, um zu essen und so weiter, aber auch einfach ein bisschen Freizeitangebote, gemeinsames Singen und so weiter. Einfach sowas auch, dass ich dann darüber zum Beispiel meinen Beitrag mache, der auch dann mit Tübingen zusammenhängt wiederum, und dann sowas irgendwie, dass ich halt einfach ja journalistisch quasi ein bisschen versuche, so Geschichten von dort nach hier zu bringen quasi und vielleicht auch andersrum, wenn es Interessantes gibt von hier. Also ja.
Genau, das gab es bisher, glaube ich, relativ wenig, weil im Radio immer nie oder nie Leute waren, die aus Tübingen waren, ne? Die dann irgendwie diese ja die Stimmung und diese Infos aus der Stadt auch dort im Radio quasi verbreiten konnten. Wenn das da auf Interesse stößt, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ja nochmal eben zu mehr Bewusstsein, mehr Wissen auch, ne, über, dass es das überhaupt gibt. Ne? Auch hier, es ist ja nicht so bekannt. Ne? Viele Leute kennen Aix-en-Provence und Perugia, aber die anderen Städte, dann hört es schon wieder auf.
Ja,
ja, wir sind aber natürlich auch total gespannt, ne, was du uns dann lieferst und dass diese, dadurch, dass wir dich hier schon so gut kennen und ja, da glaube ich schon auch, dass wir dann einen sehr viel intensiveren Austausch pflegen können in dem Jahr, als es jetzt mit deinen Vorgängern oder so auch gewesen ist.
Ich habe eine Frage, weil ich bin eine Gast heute da. Es gibt nicht von Tübingen so, wie kann ich sagen, eine Austauschinformation von Tübingen, was passiert in Tübingen ist, dass die Leute wie El Salvador einfach so bekommen oder erfahren?
Das ist projektbezogen, glaube ich. Da gibt es keine Zentrale. Die Stadtverwaltung in Villa El Salvador funktioniert anders als die Stadtverwaltung hier. Da ist es nicht auf der offiziellen Agenda auch, dass man da so Informationsabende machen würde. Hier passiert ja auch nicht zentrale quasi Veränderungen in Villa El Salvador. Passieren immer nur, wenn Leute von hier dort sind, dort waren, dann kommen die Infos hier rein. Dann, ne, kannst du ja vielleicht auch das Schwäbische Tagblatt wird vielleicht da ja mal einen Artikel von dir schreiben, ne, weil die immer wenn Tübingen-Bezug besteht, dann kann man auch was aus der Partnerstadt unterbringen und umgekehrt schaffst du das vielleicht ja jetzt auch, ne, dann bei Stereo Villa, Tu Villa nicht nur mit entwicklungspolitischen Themen zu füllen, sondern eben auch mit Tübingen-spezifischen Themen zu füllen. Ja,
auf alle Fälle.
Kannst du jetzt ja auch dann, wenn wir für dich irgendwas recherchieren sollen müssen oder O-Töne sammeln, dann kann das ja auch in die Richtung funktionieren.
Stimmt, ja.
Und Skypen tun wir sicher auch mal hier live in der Sendung, weil das hat ja auch immer so eine ganz besondere Dynamik. Na, jetzt sitzen wir uns noch gegenüber, aber dann hast du morgens um 10 und wir hier abends um 6 oder so und sind trotzdem live zusammen.
Ja, genau.
Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf.
Ja, ich mich auch.
Weißt du, wer in die Schule geht, in die Partnerschule vom Uhland-Gymnasium, hast du die? Ach, ich glaube, dieses Jahr jetzt auch sind es keine Tübinger, oder?
Doch, sind auch wieder drei Tübingerinnen von dem Uhland-Gymnasium, wie
davor
eigentlich fast jedes Jahr. Mhm. Genau, die habe ich auch kurz kennengelernt gehabt bei den Seminaren eben. Und ja, genau, die sind dann wieder in der Fay-Elegdia. Ja.
Und das ist ja auch immer dann ein Bericht wert und da gibt es ja auch schon die Kontakte dann zu den Leuten, die schon mal hier waren.
Genau.
Ja, Johanna, große Veränderungen stehen an. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Genieß es, genieß jeden Tag. Am Anfang kann es vielleicht ein bisschen zäh sein und hinten geht es extrem schnell vorbei. So haben manche schon berichtet, ne, dass es zweigeteilt ist. Toi, 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 gute Reise. Sag Grüße an alle unsere Partner, die wir kennen. Ne? Die Lita ist echt eine Liebe, da freue ich mich, dass du da wohnen kannst.
Ja, muchas, muchas suerte. Y bueno, cuando regrese ya hablaremos en español entonces, ¿no?
Gracias.
Por supuesto.
Claro que sí.